Herzlich willkommen zu Anwalt und Architekt, unserem Kamingespräch zum Thema Baurecht und Bauprojektmanagement mit individuellen Perspektiven von Ingenieuren und Juristen. Mit mir im Podcast sind Dr. Norbert Räuber, Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Partner in der Rechtsanwaltskanzlei Hecker Werner Himmelreich.
Hallo aus Köln.
Juan Carlos Klug, langjähriger Berater für Großbauprojekte und Senior Managing Director bei Ancora.
Hallo.
Und mein Name ist Max Söderath. Ich bin Wirtschaftsingenieur und Senior Director bei Ancora in Frankfurt. Zu Beginn unser Disclaimer, das ist ein Podcast hier, keine Rechtsberatung oder anderweitige Beratung. Wir teilen hier nur mit euch und miteinander unsere Ideen und Gedanken, aber liefern natürlich nicht auf jede Fragestellung eine definitive Antwort. Unsere heutige Folge dreht sich um das Thema Urheberrecht. Hierzu haben wir uns einen besonderen Gast eingeladen, und zwar einen der führenden Architekten und Entwerfer unserer Zeit. Herzlich willkommen, Paul Böhm.
Recht schönen guten Nachmittag zusammen.
Ja, Paul, vielleicht stellst du dich kurz selber vor.
Ja, mein Name ist Paul Böhm. Ich bin Architekt, Professor an der Technischen Hochschule in Köln. Ich habe eine gewisse historische Verbindung zu diesem Beruf. Meine beiden Eltern waren Architekten. Mein Großvater war Architekt und zwei meiner Brüder sind Architekten. Jetzt ist es sogar so weit schon, dass mein Sohn auch Architekt ist. Ich leite das Architekturbüro Paul Böhm in Köln. Wir haben die unterschiedlichsten Projekte von Einfamilienhäusern über Wohnbauprojekte, Bürobauten, kulturelle Bauten, religiöse Bauten, sehr stark in der Region Köln, aber auch in ganz Deutschland und immer wieder auch weltweit.
Mit dem Büro Böhm verbinden wir ja eine ganze Reihe von besonderen Projekten. Was sind denn aus deiner Sicht so die wichtigsten Projekte der Familie Böhm?
Naja, das ist eine lange Liste. Ich weiß gar nicht, ob wir das heute an so einem Tag leisten können. Da würde ich bei meinem Großvater anfangen. Der hat sehr viel im Sakralbau gearbeitet, hat auch in ganz Deutschland, in Süddeutschen und dann sehr stark auch in der Region Köln Sakralbauten gebaut, aber auch Bürobau und Krankenhausbau. Ich würde jetzt für meinen Großvater mal eins nennen, das ist die sogenannte Zitronenpresse in Köln-Riel, ein Sakralbau, der seinerzeit Furore gemacht hat, die glaube ich, mein Großvater dann auch international berühmt bekannt gemacht hat. Mein Vater hat eigentlich auch...
Ich glaube, das ist die Kirche St. Engelbert.
St. Engelbert, oder? Ja, genau, Entschuldigung,
ja, ja.
Genau.
Für die Zuhörer, die Zitronenpresse nicht.
Für meinen Vater würde ich sagen, sind auch Sakralbauten am Anfang sehr wichtig gewesen. Da würde ich Neviges, der Mariendom in Neviges vor allem nennen, aber auch Christi Auferstehung und St. Gertrud in Köln. Er hat aber dann auch profane Bauten gemacht. Er hat für die Firma Zyblin die Zentrale in Stuttgart geplant. Er hat viel für die Stadt oder für die Städte, also Rathäuser, Gemeindezentren und so weiter gebaut. Er hat ein bedeutendes Projekt für den Westdeutschen Rundfunk hier in Köln gebaut. Und dann würde ich noch nennen, weil das ist dann sozusagen der Übergang vielleicht auch zu mir, das Hans-Otto-Theater, das er entworfen hat und das wir beide dann zusammen umgesetzt haben.
In Potsdam?
In Potsdam, Hans-Otto-Theater in Potsdam, genau. Was habe ich gebaut? Ich habe interessanterweise auch mit Sakralbauten angefangen. Ich habe eine katholische Kirche in Köln gebaut, St. Engelbert, was mir ein sehr wichtiges Projekt ist. Dann habe ich Wohnungsbau gemacht in Köln, habe auch Verwaltungsbauten, ein Arbeitsamt in Trier zum Beispiel gebaut. Und dann das war sicherlich für mich das Bauwerk, was mich am meisten bekannt gemacht hatte, die Zentralmoschee in Köln. Wir bauen immer wieder für die Kirche, zurzeit in Berlin ein Gemeindezentrum für die evangelische Kirche. Wir bauen aber auch Wohnungsbau. Wir arbeiten zurzeit sehr viel oder verstärkt, muss ich sagen, im Bereich Sanierung, energetische Ertüchtigung. Das ist mir ein ganz wichtiges Thema, und das spielt jetzt schon so ein bisschen auch in unser heutiges Thema Urheberrecht hinein, weil es immer wieder Projekte gibt, die eine architektonische oder eine baukünstlerische Qualität haben, die in einer energetischen Schieflage stecken und wo man vor der Frage steht, muss man so ein Gebäude abreißen oder kann man das ertüchtigen und wie stark ist sozusagen der ästhetische Eingriff bei so einer Umsetzung. Genau.
Ein besonderes Projekt ist ja die Kölner Zentralmoschee. Welche Besonderheiten und welche spezifischen Anforderungen gab es denn bei diesem Projekt?
Naja, also es ist ein Sakralbau, aber nicht nur, sondern es ist auch ein sehr großer Anteil an Verwaltung und Gewerbe in diesem Projekt versammelt. Für mich erstmal die größere Herausforderung war, mich auf die religiösen Aspekte einzustimmen, weil mir das erstmal fremd ist, wie ich zumindest gedacht habe, und dann aber feststellen konnte, dass eigentlich die Interessen oder die Bedürfnisse und Sehnsüchte, die diese Menschen haben, eigentlich sehr ähnlich sind zwischen den Gläubigen im Islam und im Christentum. Insofern war es dann letztendlich auch wieder einfach für uns, uns darauf einzulassen und da eine Form zu finden, den Bedürfnissen der Gemeinde entsprechen. Ansonsten ist es ein hybrides Gebäude, also es sind verschiedene unterschiedliche Funktionen, die da zusammengeführt werden, das ist sicherlich auch immer ein bisschen eine Herausforderung, wie geht man mit den Zugängen zu den einzelnen Funktionen um, wie geht man mit den Funktionen im Sinne von dem respektvollen Umsetzen und Verdeutlichen und Zeigen der jeweiligen Funktion, also dass da nichts sozusagen ins Hintertreffen oder in den Hintergrund gedrängt wird. Und was gibt's? Natürlich ist es schon auch ein bisschen eine Herausforderung für mich gewesen, weil wir feststellen mussten, dass da so im Umgang miteinander auch kulturelle Unterschiede mitunter sich auftaten. Und das fängt an mit der Frage, wie so ein Honorar verhandelt wurde und endete dann letztendlich ja mit, wie man dann im Nachgang miteinander umgegangen ist. Da gab es dann, ja, ich will jetzt diese ganzen Zwischentöne gar nicht so aufwärmen, aber sicherlich gab es da Reibungspunkte, die wir im Laufe des Prozesses sozusagen meistern mussten.
Also es lohnt sich aber jeden Fall, wenn man mal die Gelegenheit hat, in Köln ist und die Moschee geöffnet ist, das Gebäude mal zu besuchen. Ich hatte auch schon die Gelegenheit, das ist ein ganz tolles Erlebnis.
Dankeschön. Ja, es war für mich ja auch also nicht nur deshalb so wichtig, weil es so durch die Presse gegangen ist, sondern weil es einfach ein ganz wichtiges Projekt für die Stadtgesellschaft ist. Nicht nur für die muslimische, sondern insgesamt für die Stadtgesellschaft. Und ich glaube, ich hoffe, dass es uns gelungen ist, dass wir da einen Beitrag haben liefern können zu einem friedlichen und respektvollen Umgang miteinander. Und das ist sicherlich ein ganz großer Reichtum, was man als Architekt zurückbekommen kann an Feedback, wenn man das reflektiert bekommt, dass da von allen Seiten eigentlich einem bestätigt wird, dass das in irgendeiner Weise gelungen ist.
Wie wichtig ist denn das Architekten-Urheberrecht für den planenden Architekten aus deiner Sicht?
Ja, wir fühlen uns, oder ich fühle mich in meiner Tätigkeit als Architekt schon als jemand, der immer ein etwas Besonderes abliefern möchte. Ich werde sicherlich deshalb auch von bestimmten Auftraggebern nicht angesprochen, weil da die Sorge besteht, dass das dann teuer wird und kompliziert wird. Aber ich werde wiederum von anderen Architekten auch deshalb angesprochen, weil sie von anderen Auftraggebern deshalb angesprochen, weil die Hoffnung haben, dass sie, wenn sie mit uns bauen, einen gewissen Mehrwert erzielen, der einerseits vielleicht ihren eigenen Bedürfnissen gerechter wird, aber auch vielleicht einen wirtschaftlich geprägten Vorteil bietet. Ich glaube, dass wir immer bestrebt sind, etwas zu bauen, was das Umfeld dieses Projektes bereichert. Neben den funktionalen Aspekten, die ein Gebäude natürlich in vorderster Linie haben muss, also dass die Anzahl der Räume in der entsprechenden Größe und Anordnung und Qualität hergestellt werden, geht es eben auch darum, dass es im Prinzip ein Objekt wird, wenn man so sagen will. Das wollen wir natürlich hochhalten. Da sind wir sehr daran interessiert, dass das nicht im Nachhinein verunstaltet wird. Dass es sich sicherlich immer anpassen kann. Also ich bin immer dafür, dass ich ein Gebäude auch entwickeln kann im Laufe seiner Lebenszeit, womit wir dann ganz schnell auch bei der Denkmalpflege anecken. Aber im Grunde genommen muss ein Gebäude schon sich in seinen Funktionen und seinen Qualitäten und seinen Anforderungen anpassen können, aber es muss seinen Charakter behalten. Also ich glaube, ein Gebäude, das urheberrechtlich geschützt oder schützenswert ist, hat einen ablesbaren Charakter. Und das ist, glaube ich, das ist natürlich ein juristisch wahrscheinlich schwer zu fassender Begriff. Da müsst ihr oder du noch etwas zu sagen. Aber wir haben da so Vorstellungen, die das unterstreichen werden wahrscheinlich.
Ja, da sind wir schon beim Thema. Es gibt, glaube ich, so einen gewissen, so eine gewisse unterschiedliche Auffassung zwischen Juristen und da stecken dazu, wie weit Urheberrecht reicht oder was urheberrechtlich geschützt ist. Und die Juristen haben schon immer so ein bisschen die Neigung, auch zu bestimmen, was urheberrechtlich geschützt ist. Und vor allen Dingen auch eine relativ enge Auffassung, viel enger als viele Architekten. Juristisch ist ja so, dass urheberrechtlich nur Kunstwerke geschützt sind. Und was genau ein Kunstwerk ist, ist ohnehin eine schwer zu definierende Frage. Aber die Richter der obersten Gerichte trauen sich zu, das zu regeln. Ich lese einfach mal vor, was der Bundesgerichtshof dazu entschieden hat. Also ein Kunstwerk ist eine eigenpersönliche geistige Schöpfung, die mit Darlegungsmitteln der Kunst durch formgebende Tätigkeit hervorgebracht ist und deren ästhetischer Gehalt einen solchen Grad erreicht hat, dass nach den im Leben herrschenden Anschauungen noch von Kunst gesprochen werden kann.
Ja,
und
das
zwar
ist Architektur.
Und zwar ohne Rücksicht auf den höheren oder geringeren Kunstwert und ohne Rücksicht darauf, ob das Bauwerk neben dem ästhetischen Zweck noch einen praktischen Zweck dient. Und jetzt ist noch die Frage, wer entscheidet denn das, ob das jetzt Kunst ist oder nicht? Und dazu gibt es auch eine Aussage, die ist jetzt vom Oberlandesgericht Stuttgart. Die haben das wie folgt formuliert, das lese ich auch mal vor. Ein Bauwerk oder ein Teil eines Bauwerks genießen urheberrechtlichen Schutz, wenn es aus der Masse des alltäglichen Bauschaffens herausragt, also eine ausreichende schöpferische Individualität, eine künstlerische Qualität aufweist. Für die Beurteilung der Schöpfungshöhe eines Werks der Baukunst ist der ästhetische Eindruck maßgeblich, den das Werk nach dem Durchschnittsurteil des für Kunst empfänglichen und mit Kunstfragen einigermaßen vertrauten Menschen vermittelt. Es kommt nicht auf die ästhetischen Facheinheiten an, die ein auf dem Fachgebiet arbeitender Fachmann herausführt. Und da fragt man sich, wer ist denn das? Wer ist denn dieser für Kunst empfängliche und mit Kunstfragen einigermaßen vertraute Mensch? Und die ganz praktische Antwort lautet, das sind die Richter der Obergerichte.
Ja, das kann ich mir nicht vorstellen.
Solche Ansicht.
Ich hoffe auch, dass unsere Hörer jetzt nicht abschalten.
Nein, da gibt es ja Fachleute für. Und Juristen sind, glaube ich, in diesem Feld, kann ich mir nicht vorstellen. Also, lehrt mich eines Besseren. Aber ich glaube, die Fachmänner für sowas sind Architekten, die dafür ausgebildet sind. Es können aber auch Kunstgeschichtler sein oder Kunsthistoriker sein oder Kunstwissenschaftler sein oder vielleicht auch Künstler, die sich ein Urteil darüber erlauben können. Ich glaube, Norbert, du bist in vielen Dingen absolut Fachmann. Vielleicht bist du sogar auch aus Neugier oder aus Berufsinteresse, wie nennen wir sowas, Laienfachmann, oder das ist ein Widerspruch in sich, aber da gibt es wahrscheinlich einen richtigen Begriff zu, in Fragen der Ästhetik und des künstlerischen, der Einschätzung künstlerischer Arbeit. Aber du bist doch da kein Fachmann, oder?
Nein. Also die Frage ist ja auch, wir werden ja durchaus öfter mal mit der Frage konfrontiert, ist ein bestimmtes Bauwerk urheberrechtlich geschützt oder nicht?
Ja.
Nämlich dann, wenn es saniert werden soll, energetisch aufgearbeitet werden soll, wenn umgebaut werden muss oder was auch immer. Und da würden wir uns als Juristen nicht zutrauen. Anders als die Richter der Obergerichte, das für uns jetzt abschließend zu beurteilen, sondern in der Tat, da würden wir auch Fachleute, und zwar Sachverständige und ja, richtig Architekten einschalten, um das zu prüfen. Also es gibt ja auch ein, sagen wir so, neben den, ich sag mal, weichen Kriterien, auch harte Kriterien des Urheberrechts. Eines der harten Kriterien ist die Einmaligkeit. Nämlich die Frage, gibt es das, was da jetzt geplant worden ist, schon? Da haben wir einen gewissen Eindruck. Also wenn ich jetzt, ich nehme einfach die Wallfahrtskirche in Nebiges nehme, da weiß ich sofort, wenn ich das gesehen habe, das gibt es noch nicht.
Wird wahrscheinlich nicht noch mal geben, ja.
Richtig, genau.
Das müssen wir vorsichtig sein mittlerweile, weil in China in den letzten zwei Jahrzehnten oder drei Jahrzehnten häufig so Parks entstehen, die so, wo so Nachbildungen von, also da wird dann so Europa zum Beispiel, also da gibt es auf jeden Fall den Louvre, vielleicht im Maßstab 2:1, weiß ich nicht, und den Petersdom und so, und ich könnte mir gut vorstellen, dass es da auch Nebiges in irgendeiner Form gibt. Also es ist jetzt ein Witz, ein Spaß, das ist jetzt nicht ernst. Aber so Sachen gibt es natürlich mittlerweile. Aber trotzdem ist natürlich Nebiges also hundertprozentig ein Unikum, eine absolut einzigartige Struktur.
Übrigens, das bringt mich schon zu einer Folge des Urheberrechts, nämlich das Nachbaurecht. Also natürlich darf man urheberrechtlich geschützte Bauten nicht woanders nachbauen, ohne die Zustimmung des Urheberrechtsinhabers zu haben. Ja, aber wie erkennen wir das? Also da würde es auch, sagen wir so, als Laie oder als vielleicht halbfachmännischer Laie erkennen. Aber es gibt viele, viele Planungen, die jetzt, sagen wir so, diese Besonderheit nicht erreichen, bei denen aber dort trotzdem in Frage kommt, dass sie urheberrechtlich geschützt sein könnten, bei denen wir es nicht auf Anhieb erkennen. Und da ist die Frage der Einmaligkeit schon da. Wir haben es auch schon erlebt, dass wir Objekte gesehen haben, von denen wir gesagt haben, ja, die gibt es doch überall in jeder Straßenecke. Das war aber das erste Objekt, das so gebaut wurde. Und das ist natürlich dann urheberrechtlich geschützt, ohne dass wir es jetzt gleich erkannt haben.
Ja.
Wie wird es denn in der Praxis gehandhabt? Also wie fallen denn diese Entscheidungen regelmäßig aus? Ist das schon so, dass sagen wir mal, besondere Leistungen, Entwurfsleistungen des Architekten dann entsprechend gewürdigt werden im Urheberrecht? Also ich sage jetzt mal eine besondere Fassade, ein besonderes Fassadendetail, was jetzt dem Laien vielleicht nicht so speziell vorkommt. Oder ist es dann wirklich so, dass in der Realität, in Gerichtsurteilen etc., dass es dann wirklich eher so die Sachen sind, die ganz, ganz offensichtlich irgendwie anders sind, jetzt mal ganz davon abgesehen, ob es überhaupt künstlerisch oder architektonisch wertvoll ist oder nicht. Kann man da eine Aussage treffen?
Also es ist schon so, dass sich das Urheberrecht einmal auf das gesamte Gebäude beziehen kann, aber auch auf Bauteile. Das kann auch der Glasaufzug sein, den es so noch nicht gegeben hat im Inneren, oder Fassade ist oft der Fall. Fassade ist oft besonders, wenn wir dahinter ein ganz normales Bürogebäude haben, aber eine besondere Fassade, dann wäre zum Beispiel nur die Fassade urheberrechtlich geschützt, oder Teile des skulpturalen Turm zum Beispiel, während der Rest normaler irgendwas ist, Bau. Da gibt es schon Unterschiede. Also jedenfalls ist, um das nochmal darauf zurückzukommen, eine Frage, die wir uns als Anwälte nicht trauen würden, abschließend zu beantworten, vor allen Dingen nicht in Zweifelsfällen. Und da würden wir Sachverständige zuziehen, und das sind in der Tat dann Architekten, Kunsthistoriker.
Aber habe ich das richtig verstanden, dass es im Zweifel einfacher ist, dann ein Gebäude abzureißen, weil sicherer, dass ich dann keinen Stress bekomme mit dem Urheber oder den Erben des Urhebers, als Teile sozusagen stehen zu lassen und neu zu bauen oder anzubauen?
Ja, warte mal, jetzt muss ich aber mal einschreiten. Es ist ja nicht per se Streit und Stress im Anmarsch, wenn man sich mal an den Urheber wendet. Im Gegenteil.
Das kann
unheimlich fruchtbar sein. Also jetzt auch wieder durch meine Geschichte passiert es natürlich tatsächlich immer wieder, dass wir angesprochen werden auf Urheberrechtsfragen von Projekten meines Vaters oder meines Großvaters. Das ist ja oftmals auch fruchtbar und das ist ja auch häufig im Interesse des Besitzers, das Werk zu schützen, auch wenn gegebenenfalls eine andere Nutzung ansteht. Also ja, das ist gerade im Kirchenbau ja zur Zeit so, dass viele Kirchen ihre Funktion verloren haben als Sakralbauten und eine neue Nutzung anstreben. Und ja, da werden wir schon ab und zu angefragt oder angesprochen, wie können wir das denn machen und was können wir machen, wie können wir es machen, um sozusagen die Qualität des Baus nicht zu zerstören. Und das ist sicherlich nicht immer Stress, der da ins Haus steht, sondern das kann ja eine ganz fruchtbare und spannende Zusammenarbeit und werden von, da kommen dann wieder andere Generationen dann plötzlich zusammen. Die das gebaut haben und geplant haben, sind andere Generationen wie die das jetzt in die Hand nehmen und das in die Zukunft führen. Also das ist ja immer wieder, also wir haben jetzt gerade ein großes Projekt in Bocholt, wo ein Rathaus von meinem Vater gebaut wurde und Rathaus und Theater, wo wir an der Planung beteiligt waren. Also es sind nicht nur Kirchen, sondern auch profane Bauten, die da immer wieder ein spannendes Thema sind. Und, genau. Und da geht es natürlich dann sehr stark darum, da verändern sich die Nutzungen, auch bei so einem Rathaus. Es sind andere Anforderungen an die Arbeitsplätze und Strukturen, die da oder gefordert und gebraucht werden. Und Entschuldigung. Das dann so umzusetzen, dass es erstens funktional, zweitens kostentechnisch und drittens eben das urheberrechtlich geschützte Werk vernünftig zusammenführen, da fühlen wir uns schon auch sehr prädestiniert, das zu leisten. Also insofern ist das nicht so schlimm, wenn.
Ja, aber vielen Dank, dass du da direkt draufgesprungen bist, weil ich wollte eigentlich mit meiner Frage ein bisschen provozieren dahingehend. Ich lebe ja in Frankfurt und wir haben hier in Frankfurt viele qualitätvolle Architektur aus den 50er Jahren oder auch aus der Zeit des Brutalismus verloren, weil sie einfach abgerissen worden sind. Und wenn es denn so wäre, und das ist die Frage geht jetzt mal an Norbert, dass es einfacher ist, abzureißen, als in den Diskurs zu gehen, dann sehe ich da auf jeden Fall den Bedarf, an der Gesetzeslage nochmal nachzujustieren, weil wir sind in einer Zeit, wo die Anforderungen an Gebäude ja immer schneller sich wandeln. Du hast den Sakralbau genannt. Wenn ich jetzt beispielsweise in Frankfurt auf die Zeil gucke, die Geschäftshäuser, das wird auch eine ganz spannende Bauaufgabe werden. Und gleichzeitig lernen wir ja auch, dass Abriss nicht unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten nicht immer die Lösung ist oder immer weniger die Lösung ist.
Immer weniger das heißt, sein sollte zumindest, ja.
Genau. Das heißt, das treibt uns ja quasi mehr in die Situation, die ich ja auch befürworte, dass man in den Dialog tritt. Aber wenn die Gesetzeslage sagt, wenn du sicher gehen willst, dann reiß lieber schnell ab, dann haben wir ein Problem. Norbert, kannst du dich da, jetzt musst du, glaube ich, mal deine Zunft da so ein bisschen schützen.
Ja, gerne. Zunächst ist die Aussage richtig, dass das Urheberrecht nicht vor dem Abriss schützt. Ja. Der BGH hat allerdings in letzter Zeit erst entschieden, dass die Vernichtung eines urheberrechtlich geschützten Kunstwerks eine Beeinträchtigung darstellt und deshalb ebenfalls eine Abwägung erfordert. Es kommt noch Zweites dazu, das hast du Paul eben schon mal erwähnt, Denkmalschutz. Ja. Denn viele der urheberrechtlich geschützten Werke fallen auch sehr bald unter den Denkmalschutz. Also inzwischen sind ja auch Gebäude aus den 80er Jahren, die unter Denkmalschutz gestellt werden, also 1980er Jahren. Also gar nicht so furchtbar alte. Und da ist der Abriss natürlich nicht möglich, jedenfalls nicht ohne besondere Genehmigung, die man nur selten erhält. Da würde mich aber mal interessieren, Denkmalschutz und Urheberrecht haben ja unterschiedliche Zielsetzungen und auch unterschiedliche Wirkungen. Wie geht man denn als Architekten Urheber mit dem Denkmalschutz um?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage, weil das sind tatsächlich zweierlei Paar Schuhe. Ich habe das, glaube ich, eingangs schon mal erwähnt, dass uns eigentlich sehr daran gelegen ist, dass die Gebäude, die wir erstellen, dass die lebendig bleiben, dass die ja auch durchaus Veränderungen ertragen müssen und ertragen können, wenn das in einem Kontext oder in einem Rahmen stattfindet, der eben die Qualität des Baus nicht zerstören. Und das sieht ja so eine Denkmalbehörde mitunter ganz anders. Also ich hatte vorhin das Rathaus in Bocholt angesprochen. Das steht unter Denkmalschutz. Und da soll ja zum Beispiel, also das ist in den 70er Jahren entstanden und das ist in so einer Zeit gewesen für die Zuhörer, wo zum Beispiel auch das Centre Pompidou in Paris gebaut wurde, wo man Technik zeigen wollte und wo die Lüftungsröhren überall außen und innen sichtbar die Technik so verherrlicht hat teilweise auch und offen zur Schau gestellt hat. Und das war in Bocholt auch der Fall. Diese Röhren sind aber völlig überflüssig, völlig überdimensioniert. Die Technik hat sich total verändert. Das muss jetzt irgendwie ganz anders werden. Die Röhren hingen teilweise auch so niedrig unter den Decken, dass eigentlich die Raumqualität beeinträchtigt war. Und da haben wir dann eigentlich gesagt, also diese Röhren sind sicherlich für das Bild dieses Baus nicht ganz unprägend. Also das hat schon prägenden Charakter. Aber wirklich brauchen tun wir sie nicht. Und wenn wir das anfassen, dann würden wir auch sagen, dann können diese Röhren weg. Da war das Denkmalamt total dagegen. Die haben gesagt, nein, das ist eben prägend für dieses Bild und die müssen erhalten werden. Also, und da dann sind wir dann eben auch hergegangen und haben überlegt, okay, man muss das eine tun, ohne das andere zu lassen. Und haben dann überlegt, wie wir oder an welchen Stellen und wo wir diese Röhren erhalten können, vielleicht auch anders nochmal nutzen können für andere Leitungsführungen und so weiter und haben dann da eben den Kompromiss gesucht. Aber das ist nicht immer ganz einfach sicherlich und muss man sich zusammensetzen.
Genau. Kann man sagen, dass der Denkmalschutz mehr so ein bisschen den musealen Charakter der Gebäude im Blick hat, während der Architekten-Urheber schon eher nach der Nutzung schaut?
Ja, also genau, nach der Nutzung oder also wir jetzt in unserem Fall oder in meinem Fall würde ich sagen, es muss halt lebendig bleiben. Es darf eben nicht Museumscharakter, also ist jetzt nicht unser vorrangiges Interesse, Gebäude zu bauen, die irgendwie irgendwann zu einem Museum werden. Wenn es ein Museum sein soll, dann ist es natürlich ein Museum, dann soll es auch ein Museum bleiben. Aber wenn es ein Bürogebäude war und man macht da Wohnungen draus, dann muss man halt einen Weg finden, wie man den Charakter des Hauses erhalten kann und trotzdem da eine Wohnnutzung sinnvoll ist. Also das kann ja auch dazu führen, und da sind wir eben wirklich ganz fremd, ganz weit weg vom Denkmalamt, das kann ja auch dazu führen, dass sich der Charakter des Gebäudes nicht total verändert, aber modifiziert, dass man gegebenenfalls schon erkennt, dass das eben nicht mehr ein Bürogebäude ist, sondern jetzt ein Wohngebäude geworden ist. Aber ja, ich finde immer, das ist ja die Stärke unserer Städte hier in Europa, dass die sich ja immer gewandelt haben. Ja, das ist ja immer aufeinander aufgebaut oder aus der Struktur neu entwickelt worden. Ich bringe in meinen Vorlesungen, also es ist ein sehr großes Thema in meinen Vorlesungen in der Hochschule oft, bringe ich ein Beispiel, ich meine, Rom ist überhaupt das Beispiel per se dafür, dass sich Dinge weiterentwickelt haben, aber ein besonderes Gebäude, das Maximilianstheater in Rom, finde ich immer sehr bildhaft für diesen Gedanken, dass man die Dinge weiterentwickeln kann, ohne dass eigentlich wirklich, oder und gleichzeitig, sagen wir mal so, und gleichzeitig der Charakter oder die Idee des Gebäudes erhalten bleibt. Das Maximilian-Theater war eben ein Amphitheater im antiken Rom und das hat seine Funktion als Amphitheater aus irgendwelchen Gründen, weiß ich nicht, verloren und ist dann sukzessive ausgebaut worden. Da sind die Umgänge und die Bögen und die Fassaden, da sind dann plötzlich in diesen großen Öffnungen, die dann teilweise, weiß nicht, 6, 8 oder 10 Meter hohe Bogenfenster hatten, da sind dann so kleine Wohnungen reingebaut worden und unten haben sich so Ladenlokale eingenistet und so. Ja, also das hat eine andere Funktion bekommen, die sieht man auch, die andere Funktion, aber das große Ganze, dieser Überbau dieses antiken Theaters, das wird man immer sichtbar halten. Und das finde ich einen unglaublichen Reichtum. Wir sehen plötzlich, verdammt nochmal, unsere Geschichte reicht 2000 Jahre zurück und davon sind wir ein Teil. Und das ist, das ist ein Reichtum, der ist zu bewahren. Und da sehen die Denkmalpfleger natürlich, oder eben weiß ich gar nicht, natürlich nehme ich zurück, da sehen die Denkmalpfleger ganz anders. Da sind die sehr viel statischer, die sagen. Also das ist das, was der Gottfried Böhm gemacht hat und gewollt hat. Und das muss so bleiben bis ja in alle Ewigkeit. Oder es kommt dann irgendwann einer und reißt ab, weil er sagt, also bei aller Liebe, das ist jetzt so überholt und so unbrauchbar, jetzt reiß es lieber ab. Dann ist nämlich das Denkmalrecht auch, kommt dann auch an seine Grenzen irgendwann.
Was sind denn jetzt aus Sicht des Urheberarchitekten Entstellungen eines geschützten Werks? Und gibt es für sowas Beispiele?
Köln ist ja leider reich an hässlichen Plätzen. Es gibt am Barbarossa-Platz ein Hochhaus aus den 50er Jahren war das, glaube ich. Das ist seinerzeit mal saniert worden, energetisch nehme ich an, vor allem auch. Da war aber das Denkmalamt sehr stark dran beteiligt. Und da hat man die Fassade komplett weggenommen und eine neue Fassade davor gesetzt. Und das war vorher eine ganz filigrane Stahl-Glas-Fassade, die natürlich thermisch eine Katastrophe wahrscheinlich war. Und da hat man jetzt so eine Alufassade davor und hat die Gliederung übernommen, wahrscheinlich, das weiß ich jetzt nicht mehr so im Detail, aber der Spirit dieses Gebäudes, der Charakter dieses Gebäudes war eigentlich kaputt. Das war eigentlich nicht mehr wiederzuerkennen. Ein anderes Beispiel von einem Kollegen, den ich ansonsten sehr schätze, finde ich, ist das Domhotel in Köln. Das ist ein klassizistischer Bau. Der hat im Krieg sein Dach verloren und das wird jetzt gerade saniert. Und da gab es einen Wettbewerb, da gab es Beiträge, die das Dach teilweise rekonstruiert haben. Und es gab einen Entwurf von einem Kollegen, der da so eine Scheibe, so ein fliegendes Dach draufgelegt hat, was jetzt dann auch umgesetzt wird. Ich finde das nicht gelungen, um es mal vorsichtig auszudrücken. War das die Antwort auf deine Frage? Eigentlich weiß ich gerade nicht mehr.
Gibt es denn, Paul, auf der anderen Seite, also das Thema energetische Sanierung ist jetzt schon ein paar Mal aufgekommen und das ist ja was, womit wir uns schon jetzt, aber auch in der Zukunft noch viel werden beschäftigen müssen und auch sollten. Das ist ja auch sinnvoll. Man hat einfach, man ist halt so viel weiter jetzt, dass man weiß, man sollte diese Energie nicht einfach verpuffen lassen, einfach rauspumpen, wenn man es nicht auch anders machen kann. Hast du denn da auch positive Beispiele, wo du sagst, der hat man das gut hingekriegt und das ist wirklich gut in seinem Charakter erhalten geblieben?
Es gibt ja Techniken, die das ermöglichen, auf jeden Fall. indem man Strukturen ergänzt. Ich finde gerade ein super Beispiel, wir arbeiten hier in einem Büro, das ist von 1928, von meinem Großvater, und da sind auch so ganz zarte Stahlglas-Einfachverglasungen immer noch vorhanden, und da werden wir jetzt nicht diese Glasfassaden rausnehmen und durch thermisch getrennte Fassaden ersetzen, sondern wir planen hier gerade hinter diese Fassade eben, hinter diese historische Fassade eine zusätzliche Fassade nach innen zu setzen, die dann diese thermischen Eigenschaften, die, wie man sie heutzutage erwartet, aufnehmen. Übrigens ist das auch immer, im Bestand zu bauen, ist natürlich immer eine gewisse Herausforderung, weil immer wieder irgendwelche Überraschungen einen ereilen und dadurch das Bauen nicht unbedingt preiswerter wird. Man stellt sich immer so vor, dass, ja, wenn man hat ja schon den Rohbau, das steht ja schon ganz viel da braucht man ja nur noch ergänzen, das ist in der Regel, stellt man fest, dass das nicht funktioniert. Es wird je nach Komplexität des Gebäudes nicht billiger, manchmal sogar teurer. Wir planen gerade eine Synagoge für eine liberale Gemeinde. Das ist ein Umbau. Da sind dann jetzt die heutigen energetischen Anforderungen, die da umgesetzt werden müssen. Und da gehen wir, ja, da haben wir gar nicht die Wahl, das abzureißen und neu zu bauen. Das ist auch gut so. Wir gehen da eigentlich so vor, dass wir versuchen, eigentlich im Inneren die energetischen Ertüchtigungen vorzunehmen, durch Innendämmungen und so weiter. Und da gibt es auch viel Mittel, viel technische Ansätze, die das eigentlich ganz gut möglich machen.
Wir werden ja aus meiner Sicht mehr und mehr dahin gedrängt werden, und das ist gar nicht so verkehrt. Wir hatten das vorhin schon angerissen, Abriss ist immer weniger eine Alternative. Das heißt, wir werden uns mit dem Bauen im Bestand mehr und mehr auseinandersetzen müssen. Wenn ich an die Büros oder die Bürostädte in den B- und C-Lagen denke, die jetzt langsam entmietet werden, die sind ja in der Form alle nicht mehr oder die meisten nicht mehr vermietbar.
Ja.
Früher hätten wir, als ich studiert habe und als ich angefangen habe im Job, konnte man das relativ einfach hinrechnen. Abriss, Neubau ist immer wirtschaftlicher.
Ja.
Jetzt muss man da ein bisschen intelligenter mit umgehen, ne?
Ja, aber wie ist das für einen Investor jetzt? Also der geht ja mit fremdem Geld wahrscheinlich um, und wie kann der denn vermitteln, dass es politisch oder gesellschaftlich nicht mehr verantwortbar ist, dass man diese graue Energie da vernichtet und dass man das lieber saniert? Jetzt kommen wir an ein anderes Thema, ne?
Aber es ist ein sehr spannendes Thema, weil es ein sehr aktuelles Thema ist. Ich glaube, es ist extrem schwierig. Ich glaube tatsächlich, dass das sehr stark von der Regulatorik getrieben sein wird.
Ja, darauf wollte ich eigentlich hinaus, weil die fehlt eben.
Richtig, aber die entwickelt sich jetzt langsam. Und wenn ich langsam sage, wissen wir, dass es besonders langsam ist, aber das ist auf dem Weg. Und ich glaube, was wir auch jetzt gerade lernen, wo unsere Branche ja nicht gerade in der besten Phase ist, dass die Renditeerwartungen auch tatsächlich vielleicht mal wieder auf ein realistisches Maß zurückgefahren werden. Weil ich sag mal so, in den letzten 10 Jahren haben wir gesehen, wie sozusagen gebaut wurde und viel Geld verdient wurde, teilweise, sehr einfach, ne? Und wenn man jetzt in die Unternehmen reinguckt, die in Schwierigkeiten geraten, wir tun es ja hier und da mal tatsächlich auch im Sinne einer Restrukturierung, dann sieht man, dass es immer nur das nächste Projekt wichtig war und das war noch gar nicht richtig fertig und dann kam das nächste. Das heißt, da sind noch viele Hausaufgaben offen, und aber der Markt hat es halt hergegeben. Wir haben selber immer wieder angeboten, Monitoring von Bauprojekten, damit Projekte in Zeit und Budget sozusagen realisiert werden. Da war lange Zeit die Aussage, das ist super interessant, was ihr da anbietet, aber wenn es hinterher mehr kostet, dann regle ich das über den Preis. Das funktioniert halt so jetzt nicht mehr.
Ich denke aber auch, dass sich die wirtschaftliche Betrachtung auch ändern wird, wenn wir diese Externalität CO2-Ausstoß mit reinpreisen zukünftig. Also der viel zitierte CO2-Preis ist, denke ich, schon irgendwo ein Erfordernis. Und dann wird der Neubau halt auch entsprechend unattraktiver und weniger neuen Beton zu verbauen, entsprechend attraktiver. Und dann kehrt sich das langsam um. Es wäre wünschenswert, wenn also aus meiner Sicht die Gesetzgebung oder Rechtsprechung oder so da ein bisschen mehr Richtung dahin gehen würde, dass man den Bau, das Bauen im Bestand ein bisschen etwas weniger risikobehaftet machen könnte, weil momentan hat es halt schon so den Charakter, dass es zu so einer richtigen Blackbox ausarten kann. Manches ist einfach gegeben, weil man nicht weiß, was in dem Gebäude drin ist. Manches ist aber auch, finde ich, durch die rechtlichen Regelungen einfach so, dass es dann für Bauherren sehr, sehr schwierig ist, das überhaupt zu kalkulieren, auch nur ansatzweise. Vielleicht machen wir nochmal einen kurzen Schlenker zurück zu unserem eigentlichen Thema, dem Urheberrecht. Und zwar, wir haben jetzt viel über die Entstellung des Werkes gesprochen, aber Norbert, es ist ja auch die Änderung des Werkes von dem Urheberrecht erfasst oder umfasst, richtig? Das heißt, ich muss es gar nicht entstellen, ich muss nur irgendwie was daran verändern wollen. Wo ist denn da die Grenze? Es kann ja jetzt nicht sein, wenn ich da ein Bild aufhänge, dass das dann schon durchs Urheberrecht irgendwie, das Urheberrecht tangieren würde, oder?
Ja, so Fälle gab es schon. Also ich kann mich an einen Fall erinnern, wo Gardinen aufgehängt wurden, was dann schon ein Problem hätte sein können. Entscheidend ist am Ende der Abwägung zwischen dem Urheberrecht und dem Eigentümerinteresse. Und es gibt dafür bestimmte Kriterien, die alle mehr oder weniger weich sind. Da ist zum Beispiel der künstlerische Rang des Bauwerks, also nicht dieses Urheberrecht, sondern den gleichen Rang. Dann Gebrauchszweck und Art des Bauwerks, ist das ein Wohnhaus, eine Fabrik, Bürogebäude oder Museum, Sakralbau. Auch da kann es Abstufung geben. Dann natürlich qualitative und quantitative Stärke des Eingriffs. Habe ich die ganze Fassade im Hochhaus am Bauhausplatz jetzt neu gestaltet oder ist das jetzt nur am Dach, wo es keiner sieht? Das wäre ein Unterschied. Technische Notwendigkeit des Eingriffs, Dringlichkeit der Änderung. Es regnet rein ins Dach, ich muss da was machen. Klar. Und die Länge der verbleibenden Schutzfrist, denn es ist ja so, das Urheberrecht gilt 70 Jahre nach dem Tod des Schöpfers. Danach ist es vorbei. Und da kann man sagen, es verblasst so ein bisschen gegen Ende. Also nach 68 Jahren kann ich vielleicht als berechtigter Urheber und dessen Erbe natürlich nicht mehr ganz so viel durchsetzen wie nach 2 Jahren oder noch zu Lebzeiten des Architekturhebers. Auch das spielt eine Rolle. Aber es gibt eine Abwägung zwischen dem Interesse und dem des Eigentümers und dem Urheberrecht, die es auch in der Handhabung für uns natürlich nicht so einfach macht. Denn wie wird das Ergebnis der Abwägung aussehen? Das kann man auf dessen Seite auch immer man da steht, nicht immer so richtig vorhersehen.
Ja, das ist immer wieder auch für uns eine Fragestellung natürlich. Also wir sind da jetzt ja im Herbst vergangenen Jahres angesprochen worden für ein Projekt vom Vater auch, wie man damit umgeht. Und da geht es ja sicherlich um auch eine energetische Sanierung, aber auch ein Refurbishment. Also es muss irgendwie wieder frisch gemacht werden. Es geht aber auch zum Beispiel darum, wenn man da Solarpaneele oder Photovoltaikpaneele aufs Dach stellen will, die dann ja irgendwie von irgendwann sichtbar sind und so weiter, dann da, so, ist das schon etwas, wo wir sagen können, wo wir die Hand heben können und sagen, da müsst ihr uns mal fragen. Und wie geht man damit um? Das ist dann immer auch so ein bisschen für uns die Frage, ob das, ja, wir müssen ja auch Spaß daran haben, dann an so einem Projekt beteiligt zu sein. Und dann ist das irgendwie eine Abwägungssache.
Für mich wäre die Frage sehr interessant, wenn ein Bauherr konstruktiv mit Urheberrecht umgehen möchte und auch das Werk schützen will, in welcher Form kann er sinnvollerweise den Architekturheber einschalten?
Anrufen. Anruf genügt, würde ich sagen. Er kann, ich weiß schon, was du meinst. Er kann uns beauftragen oder den Urheber beauftragen, die Arbeit zu übernehmen. Manchmal ist es ja aber auch so, der Urheberhalter ist ja gar nicht mehr Fachkraft. Ne? Also es ist ja so, dass der Erbe ist jetzt irgendwie zum Beispiel Jurist oder Zahnarzt. Weiß ich auch nicht, wie das geht. Da muss er den vielleicht fragen, ob er damit einverstanden ist, könnte ich mir vorstellen. Aber wenn du mich jetzt fragst, so in Bezug auf unsere Arbeit, dann ist es natürlich, sind wir immer sehr stark interessiert daran, da involviert zu sein. Wir wollen da die Hand schon im Spiel haben. Das muss jetzt nicht die Leistungsphase 1 bis 9 sein. Das können auch Teilleistungen sein, aber in der Regel sind wir eigentlich nicht so begeistert davon, dass man uns irgendwelche Pläne hinlegt, die wir dann unterschreiben. Das ist nicht so unsere Art. Da würden wir schon gerne, weil man muss ja darüber nachdenken dann auch. Man muss das ja durchdringen, das Thema durchdringen und den Charakter des Hauses durchdringen und darf eine richtige tragfähige Lösung entwickeln.
Das bringt mich zu einem Thema, was mich die ganze Zeit schon umtreibt. Und zwar habe ich gelernt, dass die künstlerische Oberleitung ja jetzt nicht mehr in der HAI berücksichtigt ist. Unabhängig davon, ich habe sie schon mehrfach erleben dürfen, mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Also was meine ich damit? Gerade bei Investorenverfahren, Wettbewerben, gewinnt ein besonders starkes, im Entwurf besonders starkes Architekturbüro ein Wettbewerb und der Investor sagt, ja, vielen Dank, aber ehrlich gesagt, ich würde es gerne mit einem anderen Architekturbüro weiterbauen. Du, lieber Architekt XY, kriegst von mir die künstlerische Oberleitung. Das kann man gut machen. Ich habe es auch schon weniger gut erlebt. Habt ihr damit Erfahrungen gemacht? Macht ihr sowas grundsätzlich vielleicht gar nicht? Oder was ist deine Meinung dazu, Paul?
Wir haben ja mal, Norbert, ich glaube, da warst du auch involviert, ein Projekt gehabt, das hier in der Region, will ich jetzt gar nicht näher darauf eingehen, war, wo wir eine Mehrfachbeauftragung, glaube ich, war das, gab, oder einen Wettbewerb, den haben wir gewonnen. Und dann gab es ein anschließendes VGV-Verfahren oder die vorher, damals hießen die anders. Und da hatte einer irgendwie mehr Computer-Arbeitsplätze oder was und hat dann den Auftrag gekriegt. Und der sollte dann unser Projekt umsetzen. Das ich meine, ne, Norbert, da warst du, glaube ich, auch involviert. Und da, ja, das war ein riesenschwieriges Thema für uns. Das, ich, seitdem fahre ich da nie mehr hin. Also ich ich bin auch schon öfters in der Hochschule von Studierenden angesprochen. Das ist doch dieses Gebäude, das sie damals da gebaut haben. Und nein, ist nicht das Gebäude, was wir damals gebaut haben. Da kann ich mich nicht mit identifizieren. Ja.
Das ist ja aber eigentlich auch nicht nur bei Wettbewerben ein Thema, sondern es ist ja jetzt in den letzten Jahren doch ein Stück weit mehr geworden, dass man auf dieses neudeutsch sogenannte Early Contractor Involvement zielt. Also man versucht, das Bauunternehmen möglichst früh reinzuziehen, und das sind dann halt auch häufig so GU-Strukturen oder TU-Strukturen, wo dann der Totalunternehmer die Planung direkt mitmacht, aber vielleicht auf einer Leistungsphase 2 oder so aufsetzt, also auf einem anderen Vorentwurf zumindest, wenn nicht sogar Entwurf. Macht ihr sowas überhaupt, Paul? Und kann man da irgendwie auch die architektonische Qualität überhaupt sicherstellen? Oder ist das gar nichts aus eurer Sicht?
Also ich habe es noch nie gemacht. Ist noch nicht vorgekommen bei uns. Wir würden auf jeden Fall immer darauf drängen, dass wir Leitdetails festlegen. Und dann kann ich mir das schon vorstellen. Also das ist sicherlich, ab einer bestimmten Größenordnung würden wir das auch gar nicht mehr alleine machen wollen. Also wir würden immer auch Partner nehmen, die dann auch die Ausführungsplanung und die weiteren Leistungsphasen übernehmen. Würden, glaube ich, schon auf eine künstliche Oberleitung drängen, sozusagen, und das dann, um das dann wirklich durchgehend zu begleiten. Aber ansonsten kann ich mir das schon vorstellen, dass wir das machen. Ich überlege gerade, wir haben das, es stimmt gar nicht, dass wir das noch nie gemacht haben. Wir haben das mal bei einem Projekt in Berlin gemacht. Das funktioniert dann auch. Wenn man, das geht dann schon, wenn man das, ja, wenn man es dann begleiten kann.
Wie wäre sowas dann urheberrechtlich einzuordnen, Norbert?
Ich gehe davon aus, dass der planende Architekt die Leistungsphasen 1 bis 3 bearbeitet hat. Also die Planung bedeutet, dass das der urheberrechtlich habe.
Und habe ich dann noch ein Thema, wenn jemand anderes die Ausführungsplanung macht und es vielleicht dann doch noch da Spielräume gibt, die er anders interpretiert, als ich das eigentlich wollte als Urheber?
Also zum einen könnte es je nachdem auch Miturheberrecht könnte entstehen, je nachdem, welche Beiträge in der Ausführungsplanung noch dazukommen, die es vorher noch nicht gegeben hat. Aber richtig ist, wenn abgewichen wird von den Leistungsphasen 1 bis 3, dann kann es da auch Berichtsthemen geben, klar.
Da ist es ganz wichtig aus meiner Sicht, dass der Bauherr, der das beauftragt, so fachkundig ist und so interessiert ist, dass der schon, und jetzt kommst du, Norbert, dass er das schon vertraglich so verankert, dass es da keine Ausbüchsmöglichkeiten gibt. Dass sozusagen der führende Architekt wirklich, wenn er an einer Stelle sagt, so geht das nicht, dass das dann nicht einfach trotzdem, weil es die wirtschaftlichere Variante ist, umgesetzt werden kann, sondern dass man dann nochmal sozusagen miteinander in eine Problemlösungsszenario hineinkommt und dann eventuell noch was, eine dritte Alternative findet, die beidem gerecht wird, der Ästhetik, der Architektur und auch der Wirtschaftlichkeit.
Ganz richtig, das ist eine Aufgabe der Vertragsgestaltung. Jetzt kann ich aber wieder so ein bisschen juristisches Wasser in den Wein gießen. um mal zurückzukommen auf das, was wir ganz am Anfang schon mal gesagt haben, nur die wenigsten Planungen sind tatsächlich im rechtlichen Sinne urheberrechtlich geschützt. Und das ganz normale Gewerbegebäude, Bürogebäude, das in so einer GU-Konstruktion oder TU-Konstruktion errichtet wird, ist mit großer Wahrscheinlichkeit nicht urheberrechtlich geschützt. Dann spielt das alles keine Rolle.
Aber ich kann es doch, unabhängig davon, ob es urheberrechtlich geschützt ist oder nicht, kann ich es doch vertraglich vereinbaren.
Unbedingt.
Ich kann doch Prozesse definieren, wie man zu Entscheidungen kommt. Das darf natürlich das Bauen an sich nicht verkomplizieren, aber es gibt ja immer wieder so, ich sag mal, besondere Punkte in Planungen, wo man sagt, da müssen wir jetzt einfach nochmal drüber drehen. Ne?
Richtig. Es wird auch jeder sinnvolle Vertrag Regelung zum Urheberrecht enthalten, also jeder sinnvolle Planervertrag. Denn das weiß man ja nicht zu dem Zeitpunkt der Beauftragung des Architekten, ob am Ende ein urheberrechtlich geschütztes Werk herauskommt oder nicht. Denn auch das rein profane Gebäude kann ja urheberrechtlich geschützt sein, wenn die Planung entsprechend ist. Und ob sie das wird, weiß ich noch nicht, wenn sie noch nicht vorliegt.
Kann man eigentlich ein Urheberrecht vertraglich ausschließen?
Nein, das kann man nicht. Das Urheberpersönlichkeitsrecht kann man nicht vertraglich ausschließen. Man kann Nutzungsrechte regeln, da auch mehr oder weniger weitreichende Zulassungen ermöglichen. Aber das Urheberpersönlichkeitsrecht ist nicht auszuschließen.
Vielleicht zum Abrunden. Wie viel Spaß hättest du daran, wenn jetzt ein früherer Auftraggeber kommt, der sagt, ich habe den Sakralbau XY, ich muss den umgestalten, ich brauche eine neue Funktion. Das Gebäude ist von deinem Vater, Paul. Ist das für dich reizvoll oder sagst du, das habe ich Schwierigkeiten mit, fehlt mir die Distanz. Wie siehst du das?
Nee, ich finde es total spannend. Ich finde es prinzipiell spannend, wenn es vom Vater oder Großvater ist, sicherlich vielleicht sogar noch mal ein bisschen mehr. Aber ich finde dieses Thema, dieses Umgangs mit Bestand, finde ich wahnsinnig spannend. Ne? Also, das ist ein Grundgedanke in meiner Planungspraxis, dass ich im Grunde genommen, weißt du, Juan, wenn ich einen Neubau baue, baue ich den ja im Bestand. Da ist nämlich links und rechts ein Haus, gegenüber ist ein Haus und das ist Bestand. Und das ist eigentlich meine Grundhaltung immer, wenn ich plane, dass ich eigentlich im Bestand baue. Und wenn ich sozusagen ein Gebäude habe, das einer neuen Funktion zugeführt wird, auch aus energetischen Gründen finde ich das spannend, das nicht abzureißen und was Neues hinzuzufügen, sondern es macht manches auch leichter übrigens, weil das ist so ähnlich wie das Thema beim Künstler oder Schriftsteller des weißen Blattes, des leeren weißen Blattes. Ja, das ist, wenn ich eine grüne Wiese habe und da ein tolles Haus drauf bauen muss, das ist viel schwieriger, als wenn ich irgendwie eine Struktur habe und in die kann ich eingreifen und aus der kann ich was Spannendes machen. Insofern, nee, immer sehr gerne.
Ja, vielen herzlichen Dank an Paul Böhm für dieses wirklich extrem interessante und auch bereichernde Gespräch. Das beendet unsere Folge zum Thema Urheberrecht mit Paul Böhm.
Tschüss aus Köln, vielen Dank.
Dr. Norbert Räuber.
Tschüss, macht's gut.
Herrn Carlos Klug.
Aus Frankfurt auch ein Tschüss.
Und mir Max Söderath. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr wieder dabei seid und den Podcast auch gerne mit anderen teilt oder weiterempfehlt. Auch euer Feedback nehmen wir gerne entgegen. Wer keine Folge verpassen will, kann unseren Podcast auf Spotify oder anderen Podcast-Apps abonnieren.